Ja, lasst uns jetzt in den Lobpreis reingehen und lasst uns unseren Fokus auf Gott richten, der Gott, der ewig ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns ihn sehen als den Gott der großen Schöpfung. Und lasst ihn uns sehen als der, wer er ist, der, der wo am höchsten steht, dem die unsere Ehre gebührt, dem unser Dank und unsere Anbetung gebührt. Lasst uns beginnen mit dem Lied Schöpfergott.
Jedes neu, vom kleinsten Teilchen zu Galaxien bleibt der Gestalter sich treu. Muster kehren wieder und weisen tiefer, zeigen den schaffenden Geist. Das Universum ist ein Museum, merkt das dem Meister selbst bei. Ich bewundere all deine Werke und ich hab Freude daran. Du bist der wahre Künstler und Meister, dich allein bete ich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, bete dich an. Welche Verschwendung ohne Verwendung, Lebenskraft im Überfluss. Werden vergehen, wachsen und sterben, alles fließt im großen Fluss. Ein Menschenleben, frischer Atem gibt der Materie Geist. Zu erkennen ist uns gegeben, alles, was auf dich verweist. Herr, ich bewundere all deine Werke und ich hab Freude daran. Du bist der wahre Künstler und Meister, dich allein bete ich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Du bist der wahre Künstler und Meister, dich allein bete ich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Schöpfer Gott, Herr der Welt, ich bete dich an. Gott.
Es gibt nur einen Gott, der die Erde schuf, weil er Vater ist und die Menschen liebt. Lasst uns das Lied mehr als je zuvor singen.
Es gibt nur einen Gott, der die Erde schuf, weil er Vater ist und die Menschen liebt. Es gab nur einen Mann, der den Tod bezwang, Gott und Mensch zugleich, in ihm sind wir frei. Ja, wir glauben, es ist wahr. Wir bezeugen, es ist wahr. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob. Mehr als je zuvor singen wir ihm zu, dass wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob. Es ist an der Zeit, sei so lieb zu sein, weil wir an ihn glauben. Vater, Sohn und Geist, und noch sind sie eins. Heute noch sehen wir Wunder existieren. Es ist wahr. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob. Mehr als je zuvor singen wir ihm zu, dass wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob. Es ist an der Zeit, sei so lieb zu sein, weil wir an ihn glauben. Gott, ihm gehört das Lob. Mehr als je zuvor singen wir ihm zu, dass wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob. Es ist an der Zeit, saß und nicht zu sein, weil wir an ihn glauben.
Du sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und umspannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Denn du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, es bleibt für alle Zeit. Drum halte ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt.
Wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit. Zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst den Schwachen aufzustehen. Wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir. Schöpfer der Welt. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen. Wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Als der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir. Du bist größer, höher, weiter als der Zeit, darum halt.
dass uns diesem Schöpfer der Welt, der größer und höher ist, unsere Anbetung bringen in Worten, so wie wir es gerade empfinden. Ich mache dann den Schluss. Allmächtiger Vater, wir treten vor dich als den einzigen wahren Gott, als der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit war, ist und sein wird. Und wir sind uns bewusst, dass es Gnade ist, dass wir vor dich treten dürfen und mit dir sprechen dürfen. Unverdiente Gnade. Hab Dank, dass diese Liebe so stark war zu uns, diese Flamme so stark, dass du dich einfach nicht von uns abgewendet hast, sondern dass du einen Weg gesucht hast, wie wir wieder in Gemeinschaft mit dir treten dürfen. Hab Dank für das Opfer, das dein Sohn gebracht hat, dass er alles gegeben hat, was er hatte, nämlich sein Leben. Ja, und wir wissen, dass er jetzt bei dir ist und dass er uns vertritt, dass er für uns spricht. Hab Dank, dass wir durch ihn zu dir kommen dürfen. Und ja, Vater, hab Dank, dass das Leben einfach schöner wird, wenn wir diesen Weg einschlagen. Hab Dank, dass wir erkennen dürfen, wie wunderbar und wie groß du bist und wie du Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns hast und nicht Gedanken der Strafe. Hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Hab Dank, dass dein Wort in unser Leben hineinspricht und uns verändert von innen heraus. Und hab Dank, dass ja, wir eine Hoffnung haben dürfen, ganz egal, wie und wann diese Zeitspanne, die du uns geschenkt hast, hier auf Erden zu Ende geht, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht einfach sterben, sondern dass wir zu dir nach Hause kommen dürfen, um ewig mit dir vereint zu sein und ewig in deiner Gegenwart und in deiner Herrlichkeit sein zu dürfen. Ja, hab Dank, dass wir es uns jetzt schon ein bisschen ausmalen dürfen, aber du hast gesagt, dass kein Auge das gesehen hat oder kein Ohr das gehört hat, was du denen bereitet hast, die sich für diesen Weg entschieden haben. Hab Dank für diese wunderbare Hoffnung. Hab Dank aber auch für deine Güte und Gnade, die wir erfahren dürfen hier in dieser Zeitspanne, die wir Leben nennen. Hab Dank, dass wir deine Liebe sehen dürfen in unserem Leben und dein Hindurchtragen und dein Herausretten. Hab Dank auch für das Hindurchtragen in dieser letzten schweren Zeit. Und hab Dank für Bewahrung vor Krankheit. Hab Dank für Hindurchtragen in Krankheit, Vater. Wir beten dich deswegen an. Hab Dank, dass du allein der bist, der uns rettest. Amen. Du allein rettest mich.
Jedermann braucht Erbarmen, unfehlbare Liebe. Sei du mir gnädig, Herr. Jeder Mensch braucht Vergebung, Güte des Erretters, der Völker Hoffnung. Retter, dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Mich, wie ich bin, Herr, meine Angst und Fehler, erfülle mich wieder neu. Ich will dir folgen, Jesus, alles, woran ich glaube, lege ich vor dich hin. Dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Strahle hell und lass die Welt es sehen, wir singen zu Ehre, aber stand nachher. Strahle hell und lass die Welt es sehen. Wir singen dir zu Ehre, aber stand nachher. Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich. Du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Retter, dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod.
So, wir werden jetzt die Predigt hören von Johann. Vielen Dank.
Ja, danke schön dir, Werner, für den schönen Lobpreis. Vor 2 Wochen, da machte ich einen Spaziergang mit unserem Hund, mit unserer Lea. Und auf einem der Trails hinauf zum Ursulaberg kam mir plötzlich ein Mountainbiker entgegen. Ich habe ihn nicht sofort erkannt, aber als er anhielt und wir uns dann begrüßten, da stellten wir fest, dass wir uns ja eigentlich kennen. Es ist ein gläubiger Christ und ein Bruder, der Mitglied ist in der FEG Reutlingen. Und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und er erzählte mir, dass er Intensivmediziner sei und sein Job nun zu den sogenannten systemrelevanten Berufen gehöre. Auch sagte er mir, wie dankbar er eigentlich ist für unser Gesundheitssystem hier in unserem Land und wie gut eigentlich die Epidemie hier gemeistert wird. Und unter anderem sagt er auch, dass auf seiner Intensivstation, auf der er arbeitet, nicht nur alte Covid-19-infizierte Menschen liegen würden, sondern auch etliche junge. Ich musste so nach unserem Gespräch denken, der Mann, der hat ja wirklich einen gefährlichen Beruf, als Krankenpfleger auf einer Intensivstation zu arbeiten, auf der Covid-19-Patienten liegen, das bringt ja mit sich ein gewisses Risiko. Mein Job als Pastor dagegen ist im Vergleich ungefährlich, risikoarm und wird als solcher auch von der Berufsgenossenschaft eingestuft. Nun, es stimmt tatsächlich, dass an meinem Arbeitsplatz, da gibt es nicht viele Gefahren, denen ich hier ausgesetzt bin. Ich arbeite nicht mit einer Motorsäge oder mit irgendeiner anderen gefährlichen Maschine. Trotzdem meine ich, ist dieser Beruf nicht ungefährlich. Und wenn jetzt jemand Zweifel daran hat, dem kann ich nur empfehlen, mal Jakobus 3, Vers 1 zu lesen. Da steht nämlich, dass nicht viele Lehrer werden sollen, denn sie empfangen ein schwereres Urteil als andere. Also mit diesem Risiko muss ich leider leben. Aber ich würde sagen, oder ich würde so weit gehen und sagen, überhaupt ist das Leben auf dem Weg des Glaubens nicht ungefährlich für uns alle, die wir auf diesem Weg sind. Wer meint, dass es auf diesem Weg des Glaubens keine Gefahren und keine Risiken gibt, der irrt. Das Leben als Christ in dieser Welt ist kein ungefährliches Leben. Das hat Jesus auch schon seinen Jüngern gesagt. Er sagt, ihr werdet in dieser Welt gehasst werden und ihr seid ja meine Diener und der Diener ist nicht größer als der Herr und wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Und der Apostel Paulus, er schreibt sogar an die Epheser, auf diesem schmalen Weg der Nachfolge werden wir nicht nur von irgendwelchen Menschen angegriffen, sondern auch von Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt. Das heißt also, wer Gott ernst nimmt, wer Jesus liebt, wer ihm nachfolgt, auf diesem Weg des Glaubens, der begibt sich in einem gewissen Sinne in Gefahr. Und ich denke, Psalm 24, den wir heute betrachten wollen, er beschreibt sehr bildhaft, welche Risiken und welche Gefahren mit einem Leben der Nachfolge verbunden sind. Aber er verkündet auch die Hilfe, die aus der Hand Gottes empfangen wird. Ich möchte also heute mit euch in dieser Botschaft wieder einen Psalm betrachten. Irgendwie komme ich in dieser sehr angespannten, dieser sehr unsicheren Zeit nicht weg von den Psalmen. Wenn wir schon keinen Sommer unter Palmen haben können, dann vielleicht einen Sommer mit Psalmen, die uns trösten. Psalm 24. Er gehört mit 15 anderen Psalmen zu den sogenannten Wallfahrtsliedern. Es waren Liedern des Aufstiegs, so werden sie auch genannt, die sehr wahrscheinlich von hebräischen Pilgern gesungen wurden, die unterwegs waren nach Jerusalem zu einem der großen Feste. Es ist also ein Psalm, der über die Gefahren und über die Risiken auf dem Weg des Glaubens spricht, der aber auch mit großartiger Poesie die Hilfe besingt, die wir tagtäglich erfahren können von unserem Gott. Lass uns also den Psalm lesen. Psalm 124, ein Pilgerlied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel singen. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten uns die Wasser fortgeschwemmt, der Wildbach hätte uns überströmt. Dann wären über uns gegangen die tobenden Fluten. Gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Unsere Seele ist entkommen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist ein wunderschöner, lyrischer, liturgischer Psalm. Das wird deutlich durch die Aufforderung in Vers 1, so soll Israel singen, und den Aufruf zum kollektiven Lob in Vers 6. Ein Lied also, das gesungen wurde in Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Glaubenden. Der Psalm wird David zugeschrieben. Die Gefahr, der Israel entkommen durfte, die wird hier nicht konkret erwähnt, sondern sie wird mit sehr gewaltigen Bildern beschrieben. Das kleine Volk der Hebräer stand in seiner Geschichte fast immer in Gefahr, aufgerieben, verschlungen, fortgeschwemmt zu werden von anderen Völkern. Und vielleicht gedachten die Pilger, die unterwegs waren nach Jerusalem, der großen Errettung aus Ägypten, wenn sie dieses Lied Davids sangen. Auf jeden Fall ist es ein Lied, das in Gemeinschaft gesungen wurde. Und so soll Israel singen, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre. Wenn er nicht für uns gewesen wäre, dann wäre es wer uns gewesen. Sie hätten uns lebendig verschlungen. In den ersten Versen, da wird über Gott zweimal gesagt, dass er für uns ist. Im letzten Vers hören wir dann, dass dieses vertrauensvolle Bekenntnis, ja, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott ist für uns. Er ist unsere Hilfe. Das ist ein gemeinschaftliches Zeugnis. Wenn wir das heute genauso lebendig und überzeugt bezeugen würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein solches Bekenntnis für manche Menschen wie so ein rotes Tuch wäre. Die einen würden sehr skeptisch und andere vielleicht eher zynisch reagieren. Die Skeptiker, die würden uns wahrscheinlich widersprechen und sagen, Moment mal, vielleicht solltet ihr euch etwas vorsichtiger hier ausdrücken. Der Herr ist vielleicht für euch. Er mag vielleicht für dich sein, deine Hilfe sein, aber er ist nicht meine Hilfe. Ich fühle mich von Gott im Stich gelassen. Warum hat er zugelassen, dass zum Beispiel wegen dieser Corona-Krise meine Existenz bedroht ist? Warum war er nicht für mich und hat verhindert, dass ich die Diagnose Krebs bekommen habe? Warum war er nicht für mich und hat mir geholfen, als mein Partner oder meine Partnerin mich verlassen hat und meine Ehe auseinanderbrach? Warum hat er nichts unternommen, als mein Sohn mit den falschen Freunden zusammenhing und anfing, Drogen zu nehmen? Warum hat er es zugelassen, dass meine Tochter sich vom Glauben entfernte und nun mit ihrem Freund zusammenlebt? Mag vielleicht für dich sein, aber er ist nicht für mich. Wie reagieren wir, wenn wir solche skeptische Aussagen hören? Nun, es ist sehr wohl möglich, wenn wir dieses Psalmlied als unser Bekenntnis singen würden, dass auch aus unserem Umfeld solche Einwände kämen. Und wenn sie kämen, dann würde ich, so wie ich mich kenne, erstmal versuchen, Gott zu verteidigen. Ähnlich wie so ein Angestellter einen unzufriedenen Kunden versucht, zu beschwichtigen. Vielleicht wäre ich auch versucht, im Gespräch das Gottesbild des Anklagenden zu korrigieren und irgendwie ihm den schwarzen Peter zuzuschieben. Vielleicht mit der Aussage wie, ja, wann habt ihr wirklich aufrichtig oder wann hast du aufrichtig nach Gott gefragt und ihn gesucht? Und jetzt, wenn er deine Wünsche nicht erfüllt, dann reagierst du so skeptisch. Aber meine Lieben, unsere Aufgabe als Christen ist es eigentlich nicht, Gott zu verteidigen oder zu entschuldigen, sondern ihn zu bezeugen. Psalm 124 gibt uns dafür ein hervorragendes Beispiel. David diskutiert nicht über Gottes Hilfe, sondern er bezeugt sie in Form eines Liedes. Und in seiner Lebendigkeit, in seiner Sprache will dieser Psalm unseren Glauben hinführen, dass wir wegkommen von dieser Frage, warum fühle ich mich jetzt so im Stich gelassen, und stattdessen hinkommen, dass wir fragen, wie kann es sein, dass Menschen mit solcher Zuversicht singen können, unsere Hilfe kommt vom Herrn. Dieses Lied, es will uns anstecken, dass wir erkennen, dass es uns eigentlich viel besser geht, als wir denken. Ich finde, in seinen Aussagen, da schwingt so eine gewisse Begeisterung mit. Hört ihr das auch heraus? Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so sollen die Gotteskinder singen. Wenn er nicht Immanuel, Gott mit uns, für uns wäre, dann hätten uns unsere Feinde bei lebendigem Leib verschlungen, dann hätten uns die Wasser fortgeschwemmt, der Wildbach hätte uns überströmt. Nun ist es natürlich auch möglich, dass Menschen auf eine solche Begeisterung mit einer gewissen zynischen Haltung reagieren. Wir hier im Westen, wir werden überschwemmt mit Werbung und wir sind mittlerweile etwas vorsichtig geworden. Wir halten Distanz von jemand, der uns leidenschaftlich und begeisternd von etwas erzählt und von etwas überzeugen will. Aus dem Fernseher kennen wir das, wie bestimmte Promis uns irgendein Produkt anpreisen und wir sehen das und vielleicht lächeln wir nur zynisch, denn wir wissen, dass eigentlich hinter jedem Werbespot hochbezahlte Werbetexte stehen. Das Ganze ist ein Millionengeschäft. Mitten in unserer Welt klingen die Worte aus Psalm 124 vielleicht für manchen wie so ein Werbespot. Und man denkt, naja, das sind gelungene Verse. Aber wer war der Texter und wie viel hat er für seine Arbeit kassiert? Das ist Zynismus. Aber Zynismus hat noch niemandem geholfen, Gott näher zu kommen. Wer in seinem Herzen dem Zynismus Raum gibt, weil solche Worte für ihn wie so eine Übertreibung klingen, der kann Gott nicht wirklich kennenlernen. Weder Skepsis noch Zynismus wäre die richtige Antwort auf dieses Wort. Sondern die richtige Antwort wäre die, dass wir in dieses Lied mit einstimmen und Gottes Hilfe erkennen in unserem Leben und ihn dafür preisen. Denn wenn wir in den Rückspiegel schauen und Rückblick halten auf unsere kleine Lebensgeschichte, müssen wir alle erkennen, dass Gott für uns war. Wo wären wir heute ohne seine bewahrende und befreiende Hilfe, ohne seine Hand, die uns herausgezogen hat, die uns befreit hat? Was Gott nicht zugelassen hat, ist viel bedeutender und gewichtiger als das, was er zugelassen hat in unserem Leben. Lass uns mal die Gefahren, die Risiken anschauen, die der Psalmdichter hier anführt. Durch beeindruckende Sprachbilder wird die Gefahr beschrieben, aus der Gott sein Volk befreite. Das Volk war in Gefahr, bei lebendigem Leib von einem Feind verschlungen zu werden, der wie so ein riesiger Drache oder wie so ein Seeungeheuer auf es zukam und es verschlingen wollte. Und übrigens, unsere Kinder, die wissen es am besten, ein Drache ist der Inbegriff des Bösen. David, wir haben ja seine Lebensgeschichte in dem letzten Jahr etwas genauer betrachtet, hier in einer Predigtreihe, er ist immer wieder von Drachen bedroht worden. Er ist unterschiedlichen Drachen begegnet. Einmal war es Saul, der ihn verschlingen wollte, dann später waren es die Philister. Auch sein eigener Sohn ist mal aufgetreten wie so ein Drache und wollte ihn töten. Und auch in der Geschichte des Volkes Gottes gab es immer wieder Situationen, in denen sie von irgendeinem Drachen bedroht waren. Letzten Freitag haben wir an den Tag der Befreiung von dem nationalsozialistischen Drachen gedacht. Auch dieser braune, schreckliche, feuerspuckende Drache, der leider aus unserem Land ausging, konnte das Volk Gottes nicht zerfleischen. Nun, die meisten von uns heute, die Welt sehr wahrscheinlich nicht bedroht von irgendwelchen Menschen, die uns wie so ein Drache begegnen und uns verschlingen wollen. Aber auch wir kennen unsere Drachen, die uns Schwierigkeiten machen. Was kann so ein Drache sein? Angst. Angst vor all dem, was uns Leiden zufügen könnte. Das kann zum Beispiel so wie ein Drache sein, das uns auf uns zukommt, diese Angst. eine Studie ergab, dass viele Menschen sich vor diesem Drachenangst bedroht fühlen. 500 Menschen wurden über ihre Besorgnisse befragt und die Liste ergab mehr als 7000 verschiedene Ängste. Im Durchschnitt sind das 14 Ängste pro Person. Und natürlich ist die Angst nirgends stärker, als wenn wir Unsicherheit und Krankheit und Leiden und Tod gegenüberstehen. Das erleben wir gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie. Das zweite Bild, die Flut, die steht für eine plötzliche Katastrophe, die hereinbrechen kann. In Israel gab es doch diese Wadis, diese Wasserläufe, die sich in das karge Land eingegraben haben. Und wenn es in der Regenzeit plötzlich sehr viel regnet, füllen sich diese kleinen Schluchten und werden zu reißenden Strömen, die eine sintflutartige Überschwemmung auslösen können. Die können ganz schön gefährlich sein. Es gibt keinen Ausweg, wenn das Wasser von allen Seiten alles überflutet. Wer schon mal eine Überschwemmung erlebt hat, der weiß, welche Verwüstungen Wassermassen anrichten können. Auch in unserem Leben kann eine lebensbedrohliche Situation uns überfluten. Gerade ist man noch gesund und glücklich gewesen, hat Zukunftspläne geschmiedet und im nächsten Augenblick bricht die Katastrophe auf einen ein. Eine Diagnose, ein Unfall, ein Verlust, ein Virus, das uns bedroht und unsere ganze Welt plötzlich auf den Kopf stellt. Es gibt auch auf unserem Lebensweg unzählige Gefahren und Risiken. Und der Psalmist ist kein Mensch, der vom süßen, problemlosen Leben hier schwärmt. Er spricht nicht davon, dass Gott ihm alle Schwierigkeiten erspart hat. Nein, im Gegenteil. Dieser Mensch hat in den Rachen des Drachen geblickt. Er hat die scharfen Zähne gesehen. Er war inmitten einer riesigen Wassermenge, einer Überschwemmung. So hat er sich zumindest gefühlt, bedroht von allen Seiten. Aber er kann trotzdem bezeugen, dass er in all dem Gottes Hilfe erfahren hat. Wenn wir also diesen Psalm mit einem offenen Herzen lesen, frei von allem Zynismus und aller Skepsis, erkennen wir, dass wir es hier mit einem ehrlichen Gebet zu tun haben. Das hier, das ist kein Werbespot für einen Gott, der auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten am besten abschneidet. Nein. Was wir hier haben, ist ein aufrichtiges Zeugnis, gesungen vom Volk Gottes auf dem Weg des Glaubens, gesungen von Menschen, die erfahren haben, dass Gott uns auf diesem Weg nicht alle Schwierigkeiten erspart, aber dass er für uns ist und dass er nicht zulassen wird, dass uns das Böse überwältigt. Der Grundtenor des Liedes sind also nicht die Risiken und Gefahren, sondern es geht hier um die Hilfe des Herrn. In Vers 6 und 7, da wird Gott gelobt. Er hat nicht zugelassen, dass die Seelen der Seinen Schaden erleiden. Gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Unsere Seele ist entkommen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen, wir sind frei. Wenn uns eine gewisse Gefahr bedroht, dann empfinden wir das oft sehr beherrschend und auch einengend. Wir fühlen uns wie so ein Vogel in einer Schlinge. Es gibt keinen Kommen mehr. Und dann passiert das Unglaubliche. Die Schlinge zerreißt, der Vogel entkommt. Die Befreiung ist ein Wunder. Nun, das größte Wunder der Befreiung haben wir Christen erlebt, als wir durch Gottes Gnade aus der Verstrickung oder dem Netz des Teufels und der Sünde entkommen konnten. Und natürlich konnte der Psalmschreiber noch nicht das sehen, was wir heute mit der Brille des neuen Bundes sehen. Gott ist auf unserer Seite, nicht weil wir das in irgendeiner Weise verdient hätten, sondern weil Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gesühnt hat. Um Jesu Willen rechnet uns der heilige Gott unsere Sünden nicht mehr zu. Die Sünden, sie sind vergeben und sie können uns nicht mehr verdammen, wenn wir in Jesus Christus sind, wie Paulus das im Römerbrief und auch noch in anderen Briefen bezeugt. Und genau das macht unseren Glauben aus. Und als befreite Menschen in Christus wissen wir, dass wir nie ohne die Hilfe Gottes dastehen. Egal, welcher Feind, welches Leid, welche Gefahr, welche Drache, welche Katastrophe uns bedroht. Liebe Freunde, unser Gott möchte, dass wir auch so singen können. Wir Christen sind keine kleinen Moralisten, die sich den Mund zerreißen über eine Welt, die zur Hölle fährt. Wir Christen sind Menschen, die den Gott preisen, der auf unserer Seite ist. Wir sind Zeugen für den Gott, der unsere Hilfe ist. Und wir bezeugen, so wie Werner das auch in der Anmoderation gesagt hat, wer sich für diesen Gott entscheidet, der erfährt seine Liebe, der erfährt diese Befreiung, der muss nicht in der Abgeschiedenheit, im Getrenntsein von Gott in Ewigkeit leben, ein Leben ohne Liebe, ohne Freude, in der Dunkelheit, sondern der darf erleben, was es bedeutet, einen Gott zu haben, zu kennen, zu lieben, der für uns ist und mit dessen Hilfe wir immer rechnen können. Und deshalb, wer das kennt, diese Befreiung, diesen Gott kennt, der uns so sehr liebt, der kann singen, gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Und das sollte immer wieder auch unser Lob sein. Denn auch wir erfahren Gottes Hilfe täglich. Manchmal vergessen wir, dass der unsichtbare Feind, der Widersacher oder Apollyon, der Engel des Abgrunds, wie John Bunyan ihn beschreibt in seinem Klassiker Die Pilgerreise, dass dieser Feind wie so ein Ungeheuer, wie so ein Drache, schauerlich anzusehen, den Christen immer wieder angreift mit Pfeilen des Zweifels und ihn verführen will, diesen schmalen Weg zu verlassen. Immer wieder versucht er uns zuzuflüstern, Gott ist nicht so gut, dass man ihm vertrauen kann. In John Bunyans Pilgerreise gibt es ein Kapitel, das heißt im Tal der Demut und des Todesschattens. Und da wird diese Gefahr und die Bedrohung auf unserer Glaubensreise, aber auch die Hilfe, die wir empfangen, allegorisch sehr, sehr schön beschrieben. Apollyon, der Engel des Abgrunds, er versucht, Christ zu verunsichern und er sagt ihm, du weißt doch, dass deine Diener meist ein schlimmes Ende nehmen. Wo bleibt seine Hilfe? Er kommt nicht, um sie zu befreien. Wie viele von ihnen sind schon eines schmählichen Todes gestorben? Wir merken sofort, Apollyon, er ist ein exzellenter Lügner. Hört mal, was Christ darauf antwortet. Er sagt, wenn er mit seiner Hilfe eine Weile verzieht, tut er es nur in der Absicht, die Liebe und Treue der Seinen zu prüfen. Was du ein schlimmes Ende nennst, das halten sie für eine besondere Gnade ihres Herrn. Doch nach gegenwärtiger Erlösung verlangen sie nicht so sehr, sie warten einer himmlischen Verklärung, wenn der Herr kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm. Und dann versucht Apollyon Christ anzugreifen, indem er ihm sein ganzes Versagen, den ganzen Mist, den er in seinem, auch in seinem Christenleben noch gebaut hat, aufzuzeigen. Und auch das wissen wir aus der Schrift. Der Teufel, er ist der Ankläger der Gläubigen. Und was antwortet Christ darauf? Er sagt, dies alles ist wahr und noch viel mehr, was dir entgangen ist. Aber den König, den ich ehre und dem ich diene, ist gnädig. Und es ist viel Vergebung bei ihm. Und dann wird er noch mehr angegriffen und es kommt wirklich zu einem langen, zu einem heftigen Kampf zwischen Apollyon und Christ, denn der Feind, er schießt ständig seine feurigen Pfeile los, sie überschütten ihn wie so ein Hagelwetter. Und Christ, er wird verletzt, geschwächt, er ist ganz erschöpft, am Boden liegend, dem Verzagen nah. Und es scheint, als würde der Satansengel zum letzten Schlag ausholen, um seinem Opfer sozusagen ein Ende zu machen. Doch dann wurde Christ von Gott gestärkt. Dann heißt es so, wurde er gestärkt, dass er seine Hand schnell nach dem Schwert ausstrecken und es ergreifen konnte. Triumphierend rief er aus, was in Micha 7, Vers 8 steht, freue dich nicht, mein Feind, dass ich da niederliege, ich werde wieder aufkommen. Und in demselben Augenblick versetzt er ihm einen Hieb, worauf der Feind wie zum Tode verwundet zurückwich. Als Christ dies sah, rief er ihm nochmals zu, in all dem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Römer 8, Vers 37. Alsbald breitete Apollyon seine Drachenflügel aus und floh davon und Christ sah ihn nicht mehr. Und nachdem nun alles überstanden war, beginnt Christ Gott zu danken und zu loben und er singt, der alte Fürst des Abgrunds, Zorn und Brand hat seinen Engel wider mich gesandt, mit Höllenkräften furchtbar angetan, flog er einher, verrannte mir die Bahn, ich war verloren. Herr, wer ist wie du? Du hörtest mein Gebet, du kamst herzu, du gabst das gute Schwert mir in die Hand. Dir sei der Ruhm, du hast mein Leid gewandt. Diese allegorische Szene aus John Bunyans Pilgerreise, sie veranschaulicht ziemlich gut die Botschaft des Psalms 124, dieses Liedes gesungen von einem Mann, der sich mit seinen Problemen auseinandersetzte. Der Rachen des Drachen, die Flutwellen, die verführerische Schlinge, Leid, Katastrophen, Einengung. Sie sind ein Stück Wirklichkeit in unserem Leben. Und der Dichter, er verdrängt diese Wirklichkeit nicht, sondern er befasst sich mit den Schwierigkeiten der Vergangenheit, den Ängsten, in einer persönlichen Krise, der traumatischen Situation, die er durchleben musste. Aber genau in den Details der Krise, mittendrin in der Gefahr, als er schon fast am Leben verzagte, wie der Christ in der Pilgerreise, erblickte er Gott, der auf seiner Seite ist. Den Gott, der unsere Hilfe ist. Und er kann deshalb vertrauensvoll bezeugen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Schlussvers, der übrigens zur Liturgie der frühen reformierten Kirche in Straßburg und Genf gehörte und mit dem jeder Gottesdienst damals begann, dieser Vers erklärt in einem Satz, dass der Gott, der das All erschuf, wir haben von ihm im Lobpreis gesungen, dieser Gott, der Schöpfergott, der gleiche Gott ist, der sich uns in persönlicher Hilfe zuwendet. Der gleiche erhabene Gott, der dem Universum Schönheit und Ordnung gegeben hat, ist auch der Gott, der sich mit unseren persönlichen Problemen befasst. Können wir uns das vorstellen? Welche Gnade das ist? Wir alle wissen, wenn wir unser Leben überdenken, in welcher Krise wir fast verschlungen wurden von irgendeinem Feind. Jeder von uns kennt den Schrecken des Drachens in seinem Leben, wie man der auch heißen mag. Wir wissen, wann uns die Wassermassen vielleicht in Form von ängstlichen Gedanken oder Beziehungsproblemen oder Gesundheitsproblemen, Existenznöten, Enttäuschungen, ja, wo uns die tobenden Fluten fast weggeschwemmt hätten. Jeder von uns erinnert sich an Situationen, in denen wir uns gefangen gefühlt haben, wie so ein Vogel im Netz. Aber ich hoffe auch sehr, dass wir, wenn wir etwas genauer hinsehen, in all dem auch das befreiende Handeln Gottes erkennen können. Letztlich prägt die Hilfe, die wir erfahren haben, unsere Tage und nicht die Gefahren, denen wir entgehen. Und so können wir als Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, unseren Gott loben und unsere Siegeslieder singen, inmitten einer chaotischen Welt, inmitten von Menschen, die uns vielleicht weder verstehen noch ermutigen. Denn wir wissen, dass unsere Hilfe schließlich im Namen des Herrn steht. Und deshalb möchte ich diese Predigt beenden. Und ich lade euch ein, dass wir alle gemeinsam, ihr vor dem Bildschirm und ich hier vor der Kamera, diesen letzten Vers betend und bezeugend laut aussprechen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.
Vielen Dank, Johann, für die Predigt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und wir wollen den Gottesdienst beenden mit dem Segenslied. Gott segne dich.
brauche noch geschwind mein Kabel für meinen Ear. So, jetzt klappt's. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und in Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Borgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in die Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren, ich wünsch dir diesen Segen. Segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen. Entfalle alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Gebe mutig offen geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Segne dich. Hüte dich, fülle dich mit Geist und Licht, Gott segne. Hebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen. Und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne. Hebe dich und fürchte nicht, wenn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne. Segne dich. Hüte dich, fülle dich mit Geist und Licht, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich.
So, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt und werfen noch einen Blick auf die Bekanntmachungen. Am Mittwoch, 19.45 Uhr, Gemeindegebet über die Telefonkonferenz. Am Donnerstag, 14.05. 20 Uhr, gibt es das Treffen des erweiterten Leiterkreises hier. Freitag, 15.05. 19.30 Uhr, Teamkreis über Videokonferenz. Und am Sonntag, nächsten Sonntag, um 10 Uhr, Gottesdienst nach den Vorgaben des Infektionsschutzkonzepts mit Livestream ins Internet. Und zwar sind wir angehalten, die Personenzahl, die den Gottesdienst besuchen, zu reduzieren. Und die Gemeindeleitung hat sich entschlossen, eine Liste anzufertigen und die Leute anzuschreiben über E-Mail. Und die müssen bis Freitag zusagen, ob sie beim Gottesdienst sind. Und wer nicht dabei sein kann und nicht dabei sein will, der kann dann absagen und dann können andere dafür nachrücken. Und den kommenden Sonntag dann praktisch sind dann die nächstfolgenden in der Liste dran. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen werden, aber wir werden es so wie das bisher auch relativ gut hinkriegen. Da bin ich ganz überzeugt davon. Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei dem Gottesdienst, und ich möchte euch noch den Segen Gottes mitgeben, und heute ist es ein Liedvers. Der Herr segne dich und behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen.